Ich komme zur Predigt und lese den Predigttext, der steht im Hohelied und es ist Kapitel 7. Wenn es euch möglich ist, bitte steht auf vor Gottes Wort. Hohelied 7 fängt an mit Vers 1. Kehr um, Schulamit, kehr um, dass wir dich betrachten. Was seht ihr an Schulamit, den Reigen von Machanaim? Wie schön sind deine Schritte in den Schuhen, du Tochter eines Edlen. Die Wölbung deiner Hüften sind wie ein Schmuckstück, von Künstlerhand gemacht. Dein Nabel ist wie eine runde Schale, in der Likör nicht fehlt. Dein Leib ist wie aufgehäufte Weizenkörner mit Lilien eingefasst. Deine beiden Brüste gleichen zwei jungen Gazellen, Gazellenzwillingen. Dein Hals einem Turm aus Elfenbein, deine Augen den Teichen von Heschbon am Tor der Töchter. Deine Nase ist wie der Libanonturm, der nach Damaskus schaut. Dein Haupt gleicht dem Karmel, dein herabhängendes Haar dem Purpur. Der König ist gefesselt durch deine Locken. Wie schön bist du, oh wie lieblich, oh Liebe voller Wonn. Dein Wuchs ist der Palme gleich und deine Brüste den Trauben. Ich sprach, ich will die Palme besteigen und ihre Zweige erfassen. Dann werden deine Brüste mir sein wie Trauben des Weinstocks. Der Duft deiner Nase wie Äpfel. Dein Gaumen wie der beste Wein, der meinen Geliebten sanft hinuntergleitet. Ich gehöre meinem Geliebten, und sein Verlangen steht nach mir. Komm, mein Geliebter, wir wollen aufs Feld hinausgehen, in den Dörfern übernachten. Wir wollen früh zu den Weinbergen aufbrechen, nachsehen, ob der Weinstock ausgeschlagen hat, ob die Blüten sich geöffnet haben, ob die Granatbäume blühen. Dort will ich dir meine Liebe schenken. All rauen Früchte verbreiten Duft, und über unseren Türen sind allerlei edle Früchte. Neue und alte habe ich dir, mein Geliebter, aufbewahrt. Amen. Bitte setzt euch. Ich bete. Lieber Vater im Himmel, wir möchten um ein Wort für unsere Seele bitten und für unser Herz und befehlen unsere Seele und unser Herz dir an. Amen. Predigt. Liebe Gemeinde und Braut des Herrn Jesus Christus, drei schöne Teile hat die siebte Strophe dieses Hohelieds. Erstens, kehr um, zweitens umgekehrt schön, drittens bekehrt gehört, Punkt, Punkt, Punkt. Erster Punkt, kehr um. Kehr um wird hier viermal gesagt zu Schulamit, kehr um, kehr um, kehr um, dass wir dich betrachten. Und dann wird gesagt, was seht ihr an Schulamit, den Reigen von Machanaim? Also dieser erste Teil, der hört sich an, wie wenn die schöne Schulamit tanzt. Denn manche Bibeln übersetzen tatsächlich auch dieses Kehr um mit dreh dich, und dann können wir dich von hinten und von vorne sehen. Allerdings ist dieses Kehr um derselbe Ruf wie der Ruf der Propheten im Alten Testament. Und es ist derselbe Ruf wie der Herr Jesus in Markus 1, 15 und anderen Stellen. Und da steht, kehr um. Oder wie es manche Bibeln auch übersetzen, tu Buße. Naja, kehr um steht da. 34 Mal steht das gute Kehr um im Neuen Testament und das dieses Kehrum geht an die Heiden genauso wie an die Christen. Die Heiden, Menschen, die nicht von ihren Sünden erlöst sind, also nicht mit dem Herrn Jesus Christus verbunden sind, die müssen sich tatsächlich bekehren, die müssen umkehren. Weg von ihren Sünden, hin zu ihm, der sie ja nimmt. Und Christen, wenn sie der Sünde erlegen sind, also die Sünde über sie herrscht und sie vor sich hertreibt, ja, dann müssen sie auch umkehren zum Herrn. Nicht die Sünde soll sie treiben, sondern er soll sie leiten. Kehr um, Schulamit. Und Schulamit ist kein Eigenname, wie ich schon öfter gesagt habe, sondern die weibliche Form von Salomo. Herr Salomo, der dieses Lied geschrieben hat, redet hier von seiner Frau, von Frau Salomo. Und das Tu Buße oder Kehr um, das nicht schön klingt, nicht so schön wie das tänzerische Dreh um, ja, das ist hier gesagt zu seiner Braut. Es ist allerdings, es klingt nicht so schön, das Kehr um oder Tu Buße wie dreh dich, aber es ist viel schöner. Und was sieht man an Schulamit? Den Reigen von Machanaim, dass sie umgekehrt ist? Ja, das sieht man. Und das muss man auch bei den Christen sehen. Sie, ja, das sollte man denn doch schon sehen, dass sie ihrem Herrn Jesus Christus gehören. Aber dieser Reigen von Machanaim, der weist jetzt auch auf Genesis 32. Und wir werden jetzt einen Ausflug machen nach Machanaim. Und das ist ein Ort östlich des Jordans. Der alte Vater Jakob ist zurückgekehrt vom Osten und er ist reich zurückgekehrt mit Familie und vielen Kindern und vielen Knechten und Schafen und Herden. Und dann wird ihm berichtet, dass sein Bruder Esau ihm entgegenzieht. Er hat den Esau schwer betrogen und Esau kommt mit 400 Mann. Und Jakob hat furchtbare Angst. Nicht nur Angst um sich selbst, sondern auch um seine Familie. Und er macht es ganz schlau. Er macht aus seinem Vieh und seinen Knechten zwei Lager und schickt sie getrennt los. Wenn er das eine kriegt, okay, dann kriegt er das andere nicht, dann überleben die. Oder ich kann sie behalten. Aber er ist an einem Ort und er sieht da, dass die Boten Gottes oder die Engel Gottes da lagern. Und sie lagern neben seiner Familie, neben ihm. Und er nennt deswegen diesen Ort Machanaim, das heißt Doppellager und ja, das war's. Hier die Engel, hier er. Schön. Er teilt seinen Besitz und seine Familie auf. Danach betet er, erst danach betet er zu Gott und erinnert Gott an seine Worte, dass er ja mit ihm ist und es zugesagt hat. Und erst dann in der Nacht, da betet er richtig. Da ringt er die ganze Nacht mit einem Boten oder mit einem Engel des Herrn und er kämpft mit ihm die ganze Nacht. Und erst als der Morgengraut, die Morgenröte erscheint, da sagt er zu ihm, der Bote, der Engel, sagt zu ihm, lass mich. Und Jakob sagt, nein, ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Und dann gibt der Engel dem Jakob einen neuen Namen. Jakob ist sein Name und er ist verbunden mit Betrug, ist auch tatsächlich Hinterhalt und Missgunst, das ist im Prinzip dasselbe Wortstamm. Also diesen Namen, den hat er sich verdient. Und jetzt kriegt er einen neuen Namen, der heißt Israel. Und das bedeutet, Gott kämpft oder Gott streitet. Und was das Neue ist, da hat Jakob sich dem Herrn ganz hingegeben. Bis jetzt hat er immer noch seine Betrügereien veranstaltet, war nicht ehrlich, aber hier kriegt er einen neuen Namen und er kämpft nicht mehr gegen Gott. Und Gott kämpft für ihn. Der Esau kommt mit den 400 Mann, die bewaffnet sind. Und er fällt dem Jakob um den Hals. Er tut ihm nichts. Er ist lieb, obwohl Jakob ihn so schwer betrogen hat. Endlich ist Jakob umgekehrt. Er bekommt allerdings noch als Erinnerung für seine Betrügereien einen Schlag auf die Hüfte, sodass er ab da nicht mehr tanzen kann. Er wird lebenslang hinken. Und jetzt Reigen von Machanaim. Reigen, das Wort heißt in 2. Mose 23, 25, Reigen heißt auch Krankheit. Was seht ihr an Schulamit, den Reigen von Machanaim? Das bedeutet für uns, das Herz eines Christen ist ein Doppellager. Da regieren Adam und Christus. Sie beide haben ihr Lager im Herzen. Und sie sind nebeneinander. Der gefallene Adam, das Ich, der untreue Adam, wieder das Ich, und der bei Gott gebliebene Jesus Christus, der treu war und gut war, die sind nebeneinander, die lagern nebeneinander. Adam ist Mensch. Wir sind Menschen, wir stammen von Adam ab. Und der Herr Jesus Christus hat sich als Menschensohn bezeichnet, als Adamssohn. Aber er war ganz anders als wir, er war immer bei Gott. Er ist nicht gefallen. Er ist Gott nicht untreu geworden. Er war nicht betrügerisch. Und der ist jetzt oder hat im Herzen des Christen seinen Platz. Allerdings, ja, da erleben sie. Und jetzt kommt es drauf an, wer hat hier was zu sagen? Christus oder ich? Und wir kennen das Gebet, das uns der Herr Jesus Christus beigebracht hat. Und das heißt dann so viel wie: Mein Name, mein Reich, mein Wille und so weiter. Nein, es heißt nicht so. Dein Name, dein Reich, dein Wille geschehe. Und das betrifft Gott, nicht mein Wille. Denn meiner ist betrügerisch und ist daneben. Und das liegt am Herz, am Herzen. Gott, der Herzenskenner, sagt, dass es betrügerisch ist, böse, alle Zeit, ihm gegenüber. Und in Jeremia 17, 9 sagt er, dass das Herz betrügerisch ist. Wer kennt sich damit aus? Es ist mehr betrügerisch als alles andere. Wer kennt sich damit aus? Er kennt sich damit aus. Und er gibt jetzt tatsächlich ein neues Herz. Und das sieht so aus. Kommt man zum Glauben, gibt Gott das Herz, wie es in Hesekiel 36, 25 bis 27 gesagt hat. Er reinigt das Herz, sagt, ich sprenge reines Wasser über euch, damit ihr rein werdet von all eurer Unreinheit und all euren Götzen. Ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Nehme das steinerne Herz aus eurem Fleisch weg und gebe euch ein fleischernes Herz. Ich gebe meinen Geist in euch und mache solche Leute aus euch, die nach meinen Geboten leben, meine Rechte oder Ordnungen halten und tun. Das ist die Wiedergeburt. Und die Erziehung Gottes bei seinen Kindern. Denn es ist ja nicht damit geschehen. Also wir haben ja immer noch beide Lager. Auf dem Bild seht ihr Machanaim, Machne Jehuda hier und den arabischen Markt. Das sind solche Lager. Und wenn die zwei, die sind 2 Kilometer auseinander, aber wenn sie zusammen werden, dann werden sie Machanaim. Wir haben allerdings die zwei, unser Ego, unser Adam und den Herrn Jesus Christus, ganz nah beieinander im Herzen. Und das Ich-Lager hat seine Unreinheiten. Und die Erziehung Gottes, die besteht darin, dass das Lager Christi stärker wird, mehr zu sagen hat als das Ich. Und das ist gut. Und dazu braucht es die Umkehr. Ich komme zum zweiten Punkt. Umgekehrt, schön. Vers 7 sagt, wie schön bist du und wie lieblich, o liebevolle Wonne. Also Sünder sind für Gott an für sich gar nicht schön und liebenswert. Wir alle sind von uns aus unrein, widerwärtig. Jedenfalls für Gott. Und das ist für unseren Selbstwert jetzt nicht gerade förderlich, wenn auch unsere besten Taten und auch unseren besten Willen, das, was wir gemacht haben und was wir wollen, einfach nicht honorieren kann. Es ist durchdrungen von Unreinheiten. Professor Dr. John Duncan, Pfarrer, Missionar, sagte von sich, dass er die letzten 70 Jahre nie eine Tat ohne Sünde gemacht hat. Und er spricht da im Prinzip dasselbe, was der Apostel Paulus am Ende seines Lebens sagt. 1. Timotheus 1,15. Ich bin der größte Sünder. Nicht ich war, ich bin's. Ich kenne mein Herz. Ich weiß, wie ich bin. Gott hat es mir gezeigt. Aber es ist eben da noch das zweite Lager. Und das soll zunehmen. Und das nimmt auch zu. Gott erzieht uns ja dahin. Und das unser Vater oder das Vater unser ist ja auch eine Lehre für Kinder. Sie sollen danach trachten. Das sollen sie lernen. Christus sagt zu ihm, umgekehrten Braut, du bist schön. Und er beschreibt sie dann hier im Hohelied in lustigen oder glustigen Bildern. Wie schön sind deine Schritte in den Schuhen. Aha. Ja, das können wir verstehen. Epheser 6,15 sagt, dass mit den Schuhen oder den Stiefeln des Evangeliums, die angezogen haben, das steht der Braut gut. Die anderen Bilder sind auch lustig oder glustig. Nabel wie eine Schale, in der Likör fließt, Leib wie aufgehäufte Weizenkörner, eingefasst mit Lilien, Brüste wie junge Gazellenzwillinge, Hals, ein Turm aus Elfenbein, großer Turm, Augen gleichen den Teichen von Heschbon, Nase wie der Libanon-Turm, auch mit Apfelgeschmack nebenbei. Dein Haupt gleicht dem Karmel, das ist so ein großer Berg, nicht sehr groß, aber auch nicht sehr schön. Und dein herabhängendes Haar dem Purpur. Und der König ist gefesselt durch deine Locken. Also ja, das ist jetzt die Beschreibung kann man nicht sagen, dass das eine Frau betrifft. Wässrige Augen, Brüste wie Gazellen, Körper wie Weizenhaufen, purpurrotes Haar, Nase wie Turm mit Apfelgeschmack. Schön, das ist aber nicht sehr, naja. Er beschreibt hier etwas anderes. Er beschreibt hier die Gemeinde. Es wird auch noch besser. Vers 9 ist die Palme, an der er hinaufklettert, um ihre Früchte zu genießen. Aber Dattelpalmen haben nadelscharfe Spitzen und da hinaufklettern, da wird man ordentlich zerkratzt. Wäre Salomo da hinaufgeklettert, um die Früchte zu genießen, er wäre ordentlich zerschunden worden. Aber es ist hier das Bild im Gesamten der Gemeinde, der Brautgemeinde. Die Dattelpalme ist ein besonderes Bild, wie danach der Weinberg, für seine Gemeinden. Und die Gemeinde, seine Gemeinde, gleicht der Dattelpalme. Die Palmen gedeihen in unwirtlicher Gegend, in der Wüste. Da ist nichts. Man sieht auch kein Wasser. Und es ist, wenn es ist, dann kann es auch noch salzig sein. Sie gedeihen trotzdem und bringen die süßesten Früchte. Das ist ein Bild für die Gemeinde. Wir sind in einer Welt, die hier sehr, sehr gut ist, sehr, sehr schön ist. Aber an für sich ist die Welt nicht gleich Gemeinde. Und die Welt liebt seine Gemeinde nicht. Der Jesus betet in Johannes 17, 14, ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hasst sie, denn sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Das heißt, der Herr Jesus gibt seiner Brautgemeinde sein Ja-Wort. Sie gibt ihm auch ihr Ja-Wort. Und tut, was er sagt. Und die Welt wird durch die Braut mit seinem Wort konfrontiert. Also das ist, Konfrontation ist nicht etwas Feines, Angenehmes. Sie sieht, ich bin daneben. Ich sollte. Aber das ist jetzt nicht das, was die Welt unbedingt will. Sie will nicht Gott gehorchen. Sie will nicht auf ihn hören. Sie will wem gehorchen? Sie will selbst was sein. Sie will es selbst schaffen. Sie hatte das Adamlager im Herzen. Ja, und jetzt, wenn die Welt durch die Gemeinde mit Gottes Wort konfrontiert wird, auch wenn es lieb ist und auch wenn die es ganz sachte machen, sie merken schon, dass sie daneben sind. Das ist das Problem. Jetzt für die Gemeinde, für die Braut gilt, sie ist schön. Das hat er gesagt. Aber sie ist schön durch ihn, weil er auch in ihrem Herzen eingezogen ist, weil er auch sie regiert, weil er etwas Gutes aus ihr macht. Deswegen ist sie schön. Und sie kann täglich von seiner Schönheit zehren. Sie kann sich von seiner Reinheit nähren. Sie kann sich von seinem Wort, von seiner Zusage, die gilt, nähren. Und wird so aufgebaut. Der Herr gibt die Schönheit und er verlangt nach Schönheit. Wir sind beim dritten Punkt. Bekehrt, gehört, Punkt, Punkt, Punkt. Nein, sie sagt, ich gehöre meinem Geliebten und sein Verlangen steht nach mir. Und sie sagt, komm mein Geliebter, wir wollen aufs Feld hinausgehen, in Dörfern übernachten, wollen früh zu den Weinbergen aufbrechen, nachsehen, ob der Weinstock schon ausgeschlagen hat, ob die Blüten sich geöffnet haben, ob die Granatäpfel blühen, dort will ich dir meine Liebe schenken. Alraunenfrüchte verbreiten Duft und über unseren Türen sind allerlei edle Früchte. Neue und alte habe ich dir, mein Geliebter, aufbewahrt. Die Braut gehört ihrem Geliebten, ihrem Herrn, und sie hört auf ihn. Und das mit dem Gehören und Hören und Gehorchen, das ist von der Wortwurzel alles dasselbe. Hören, Gehören, Gehorchen. Ja, warum? Ja, er hat sie dem Teufel abgekauft. Und er hat sie auch ihrem eigensinnigen, sündigen, dem Tod verfallenen Leben abgekauft und in seine Gemeinschaft geholt. Er hat sein Leben für sie gegeben, als sie noch nicht schön war. Und es gab keinen Grund für ihn, sie zu lieben. Und er hat es trotzdem getan. Und das ist etwas, was für uns auch, ja, was uns auch betrifft. Wir finden auch bei uns keinen Grund dafür, dass er uns in seiner Liebe erwählt hat. Und wenn das uns betrifft, dann stellt sich auch uns die Frage, gehörst du ihm, hörst du ihn, gehorchst du ihm? Und die drei gehören, wie gesagt, schon gesagt, einfach zusammen. Sie will früh zu den Weinbergen, das ist in seine Gemeinde. Der Weinberg ist seine Gemeinde, ist durch Jesaja und schon vorher klar deutlich gemacht. Ja, schön. Seine Braut hat einen inneren Drang, in die Gemeinde zu gehen, wo er ist. Und beide wollen seine Früchte sehen, denn die sind das Ergebnis ihrer Liebe, die Früchte. Da sagt der Herr in Hebräer 10, 25, verlasst unsere Versammlung nicht, wie es einige zu tun pflegen. Und das Wort für Versammlung, das er da gebraucht, ist etwas ganz Besonderes. Es ist etwas sozusagen Intimes. Es kommt noch einmal vor im 2. Thessalonicher 2, wo der Herr Jesus wiederkommt und dann vereinigt wird mit seiner Gemeinde rund um die Welt. Vereinigt. Ganz und gar. Jetzt sind wir mit ihm im Gottesdienst vereinigt, aber nicht körperlich, sondern im Geist und der Seele. Und die Mittel zur Vereinigung sind sehr einfach. Wir sind eins mit ihm im Wort. Wir sind eins mit ihm in der Gemeinschaft der Geschwister. Wir sind eins mit ihm im Sakrament des Abendmahls. Und wir sind eins mit ihm im Gebet. Das ist das, was bis zur Wiederkunft Jesu zählt. Und er ist eins in allem mit uns. Im letzten Vers sagt die Braut, dass sie für ihren Geliebten verschiedene edle Früchte aufbewahrt hat. Und der Herr Jesus sagt in Lukas 3, 8, bringt Früchte, die der Buße würdig sind. Und Buße, das haben wir am Anfang schon gehört, heißt Kehr um, wie es der Schulamit viermal gesagt wird. Ich komme zum Schluss. Christ, Braut, kehr immer wieder zu ihm um. Lass sehen, dass du dass das Lager Christi in deinem Herzen gewinnt. Und lass sehen, wem du gehörst und auf wen du hörst. Und gib ihm seine edlen Früchte. Amen.